Hallo und herzlich willkommen zu Auf Lock mit K, dem ehrlichsten Podcast, seit es Züge gibt. Mein Name ist Peter Lesky, ich bin leidenschaftlicher Lokführer und beantworte hier eure Fragen rund um die DB und um mich. Und ihr wisst ja, dass es hier drei Themen gibt und zu jedem Thema lasse ich euch mit einer Sprachnachricht zu Wort kommen. Hören wir mal in die erste gleich rein.
Was passiert eigentlich mit Zügen, wenn sie abgestellt werden?
Es geht ums Abstellen. Okay. Ja, genau. Lokführer fahren nicht in die Züge, sondern sie stellen noch die Züge ab oder sie stellen sie auch auf. Und deswegen kann ich hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und lass mich das Ganze mal ein bisschen auf ein Fahrzeug spezifizieren. Nehmen wir mal einen Dieseltriebzug, weil da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Und alles, was die Züge, die abgestellt werden, gemeinsam haben, ist, sie fahren nach Nicht-Einsteigen. Also oben im Zugziel steht dann Nicht-Einsteigen. Und das machen wir schon in Anfahrt auf den Bahnhof rein oder spätestens dann am Bahnsteig. Andere Fahrzeuge schreiben das sogar automatisch schon rein, wenn die in den Bahnhof einfahren, damit die Fahrgäste einfach schon wissen, okay, der Zug geht nicht weiter, hier steige ich mal nicht ein. Ja, ist klar. So, also, ich bin da, ich laufe nochmal durch den Zug, schicke vielleicht nochmal alle raus, die hier nicht reingehören. Und dann fahre ich mit diesem Zug erstmal an die Tankstelle. Ja, genau. Es gibt Tankstellen bei der Bahn, weil es ist ein Dieseltriebzug, der muss getankt werden. Und stellt euch jetzt so eine Tankstelle nicht vor wie fürs Auto, dass da jetzt ein gut beleuchtetes Dach steht mit einem Shop, wo man einen Kaffee kriegt oder so. Nein, es ist ganz schnödes Tankgleis mit 2-3 Tanksäulen. Und das war's. Kein Shop. Nein. Da fahre ich jetzt hin und dann tanke ich das Fahrzeug voll. Ja, da schließe ich so einen Grenzwertgeber an. Dann gibt's noch so einen Transponder, mit dem melde ich mich dann quasi an dieser Tanksäule an, ne, damit da nicht jeder hinkommen kann, um zu tanken. Dann macht's da piep piep und dann ist die Tanksäule freigeschaltet und dann wird voll getankt. Ja. Diese Tankstellen, die gibt's nicht in jedem Bahnhof, aber jeder größere Bahnhof, wo auch Dieseltriebzüge und oder Dieselloks beheimatet sind, die haben eine Tankstelle und die ist dann irgendwo im hinteren Teil des Bahnhofs, also nicht direkt immer da, wo der Bahnsteig ist. Also meist sieht man ihn nicht vom Bahnsteig aus. Ja, also nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr sowas noch nie gesehen habt. Die sind meistens ein bisschen versteckt. Ja, gut. Also vollgetankt ist es. Anschließend fahre ich auf ein anderes Gleis, ein Reinigungsgleis an einer Reinigungsbühne und lasse das Fahrzeug sauber machen. Dann kommen so Mitarbeiter, die wischen mal für euch durch, die leeren die Mülleimer, die füllen Brauchwasser nach, ne, für die Toiletten und für die Waschbecken und die entsorgen auch das WC. Da kommt dann so ein riesen Schlauch unten ran, so. Und dann wird mit Unterdruck der Behälter da entleert. Genau. Und wenn das Fahrzeug dann fertig ist und schön sauber, dann rufe ich in der Leitstelle an und erfrage meinen Abstellplatz. Und auch, wenn das Fahrzeug wieder ins Rennen geht, wird später noch wichtig. So. Und wenn ich das jetzt weiß, dann fahre ich, also rangiere ich mit meinem Zug zu diesem Abstellgleis. Und das ist auch immer unterschiedlich, wo diese Abstellgleise sind. Es gibt direkt Abstellbahnhöfe oder manchmal stellt man sie auch im Hauptbahnhof ab, auf einem Nebengleis. Ist, je nachdem, wer welches Gleis irgendwie gemietet hat und wo er nicht im Weg steht. Ja, das sieht man auch manchmal, wenn man irgendwie in den Bahnhof fährt. Ah, da unten, da stehen ganz, ganz viele Züge abgestellt. Da fährt er dann hin, genau. Und das mache ich dann auch. Wenn ich dann dort angekommen bin an meinem Abstellplatz, erstmal Handbremse anziehen. So, wie beim Auto, ne, damit es nicht wegfährt, nicht wegrollt. Beim Dieseltriebzug, den ich jetzt im Kopf habe, da geht das mit einer Federspeicherbremse. Dann drücke ich nur einen Knopf und dann legt er automatisch eine Bremse an und dann ist das Fahrzeug gesichert. Und jetzt kann ich mal drumherum laufen und guck, ob es irgendwelche Schäden gibt, ne, am Laufwerk oder am Faltenbalg, wenn es ein zweiteiliger ist und die Kupplung in Ordnung ist und alles Mögliche. Kontrolliere vielleicht noch den Sand. Ja, wir haben ja Sand dabei, um den Reibwiderstand zu erhöhen, wenn es mal rutschig wird beim Bremsen oder auch beim Anfahren. Und ich gucke auch, ob er gesandet hat. Ja, also ich betätige hier den Sandtaster, dass da auch ein paar Krümel liegen. Das beobachte ich auch. Und zum Schluss trage ich das dann alles ins Übergabebuch ein, welche Arbeiten ich hier gemacht habe mit Uhrzeit und beim Kürzel, damit auch der Nächste weiß, okay, hier ist alles in Ordnung. Dann wird noch ein Kabel angeschlossen, ein Stromkabel, weil so ein Fahrzeug braucht, auch wenn es da abgestellt ist, immer ein bisschen Strom, wenn es wieder in Einsatz gehen will, sowieso, ja, weil die Batterien sollen geladen werden. Es gibt ein bisschen Elektronik an Bord, die immer ein bisschen Strom brauchen. Deswegen schließen wir das an ein Stromkabel an. Und dann, und jetzt kommt's, programmiere ich das Fahrzeug auf den nächsten Einsatz. Ja, die Leitstelle hat es mir ja gesagt, wann geht es wieder ins Rennen, das Fahrzeug. Und zu diesem Zeitpunkt programmiere ich es. Und das bedeutet also, dass das Fahrzeug weiß, wann muss ich wieder losfahren. Und dementsprechend heizt er das Kühlwasser an, beim Dieseltriebzug, damit die Motoren, wenn dann der nächste Lokführer kommt, der das Fahrzeug dann wieder übernimmt, das Fahrzeug starten kann. Weil so Motoren brauchen eine gewisse Starttemperatur. Und die sind sehr groß und wenn man die kalt startet, dann könnte es sein, dass sie kaputt gehen oder dass es einen höheren Verschleiß gibt. Und das wollen wir nicht. Deswegen werden die vorgeheizt. Außerdem wird dadurch auch der Fahrgastraum vorgeheizt. Ja, damit die Fahrgäste, wenn das Fahrzeug aus der Abstellung kommt, nicht erst noch frieren müssen. Also im Winter. Im Sommer wird es dann klimatisiert. Ja, oder gelüftet oder irgendwas, ja. Und jetzt schließt sich auch die Frage, müssen wir im Winter Scheiben kratzen? Das werde ich oft gefragt. Nein, müssen wir nicht, weil, wie gesagt, Vorheizanlage, das Fahrzeug ist, wenn es wieder in Betrieb geht, schon warm. Also wir heizen es nicht vor, damit wir nicht kratzen müssen. Nein, wir heizen es vor, damit wir es starten können und damit der Fahrgastraum schon vorgeheizt ist. Ja. Gut, also ich habe es programmiert. Dann werden die Türen geschlossen und je nach örtlicher Regelung werden sie auch richtig abgeschlossen. Ja, jede einzelne Tür. Und dann sage ich, gute Nacht, mein Zug. Schlaf schön. Und geh weg. Ja, und dann steht's da irgendwo am Abstellplatz und ich als Lokführer nehme mir deinen Fußweg und gehe zu meinem nächsten Zug oder zum Feierabend oder was auch immer dann in meinem Dienstplan drin steht. So, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. So, ich bin schon gespannt auf die nächste Frage.
Wie viele Waggons kann man an eine Lok anhängen? Oder anders gefragt, wie lang kann ein Zug sein? Also insbesondere die Züge, die in Deutschland fahren. Also wie lang kann zum Beispiel ein ICE sein oder ein Regionalzug?
Ah, die Zuglänge. Da kommen mir sofort so Bilder in den Kopf von so kilometerlangen Güterzügen in Amerika, ne, wo vorne dann so 3, 4, 5, 6 Lokomotiven dran sind und hinten nochmal so viele. Gibt es in Deutschland natürlich nicht, weil wir haben eine begrenzte Länge. Die sicherlich auch, aber unsere ist kleiner, definitiv. Und zwar sind das nur 740 Meter. Was heißt nur? Das ist schon auch eine ganz schön lange Schlange. Ja, 740 Meter und dann ist Schluss. Man will nämlich sicherstellen, dass so ein Zug auch in den Bahnhof reinpasst. Ja, für den Fall, dass man den mal irgendwie an die Seite nehmen muss, weil ein schnellerer Zug jetzt einen Güterzug überholen will, dann sollte der auch schon reinpassen und nicht hinten noch rausgucken. Ja. Es gibt noch eine kleine Regelung und zwar darf der Zug nicht mehr als 250 Achsen haben. Und mit besonderer Anordnung dürfen das auch noch 252 sein. Na, weil du gefragt hast, wie viele Wagen kann ich denn hinten ranhängen? Bei 250 Achsen, wenn es 4 Achser sind, viele Güterwagen sind ja 4 Achser, dann sind das 62,5 Wagen. Also 62 Vierachser und dann halt nur ein Zweiachser dementsprechend. Die könnte man hinten ranhängen. Wäre erlaubt, wenn es die Lokomotive schafft und keine Grenzlasten überschritten sind oder so. Und wenn es dann dadurch nicht länger als 740 Meter werden. Also je nachdem, was zuerst voll ist, die Achsen oder die Meter, das nehme ich dann. Warum nur 250 Achsen? Das hat einen Grund und zwar gibt es ja Achszähler. Ja, das ist eine Sicherheitseinrichtung. Wenn ich jetzt einen bestimmten Streckenabschnitt befahre, dann zählt dieser Achszähler alle Achsen meines Zuges ein. Und dann durchfahre ich die Strecke und am Ende kommt wieder ein Achszähler und der zählt dann alle Achsen wieder aus. Und die beiden sprechen miteinander und wenn beide auf das gleiche Zählergebnis kommen, dann ist alles gut, dann ist die Strecke nämlich frei. Sichergestellt, so viele Achsen wie rein sind, sind doch wieder raus. Und es gibt noch Achszähler, die haben ein Limit. Und wenn das erreicht ist, fangen die wieder bei Null an. Und dann kommst du zu Unstimmigkeiten und so dadurch durch eine Störung. Und das wollen wir nicht. Und deswegen sind die Achszahlen da noch begrenzt. Ja, auf 250 beziehungsweise 252. Ja, es gibt natürlich auch schon eine moderne, denen sind die Achszahlen egal, also wie viele es sind. Aber solange noch nicht alle umgerüstet sind, bleibt jetzt hier halt die Begrenzung auf 250. Gut, dann hoffe ich, dass ich dir deine Frage ausreichend beantwortet habe. Okay, kommen wir mal zur letzten Frage.
Moin, ich wollte noch mal zu dem Podcast fragen, wie funktioniert eigentlich das PZB-System? Ich habe das noch nie so richtig gecheckt. Danke, EG Tim.
PZB, das ist ja voll das Eisenbahn-Nerd-Wissen. Wie viel Zeit hast du mitgebracht? Okay, ich versuche das Ganze mal ein bisschen blumiger zu erklären, damit es auch der Laie versteht. Und ich möchte jetzt hier nicht zu ausufernd werden. Lass sich mal probieren. Also PZB heißt auf jeden Fall erstmal punktförmige Zugbeeinflussung. Und das ist ein Sicherheitssystem, was die Fahrzeuggeschwindigkeit überwacht. Und punktförmig deswegen, weil es punktuell ist, ja, und nicht kontinuierlich. Und wie wird das gemacht? Wir haben hier zwei Kategorien von Elektromagneten, die miteinander arbeiten können. Ja? Wir haben Gleismagnete und wir haben Fahrzeugmagnete. Und wenn die beide voneinander Wind bekommen, weil ich mit meinem Fahrzeug über so einen Gleismagnet rüberfahre, dann können die Informationen austauschen. So, was können das für Informationen sein? Na, zum Beispiel, halt, hier kommst du nicht durch. Ja, das wäre jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben ein Hauptsignal, das zeigt halt, also es ist rot, eine rote Ampel. Und der dazugehörige Gleismagnet, der nimmt jetzt einen ganz gewissen Wert an. Der ist schaltbar, ne, dieser Magnet. Der kann aus sein oder der kann an sein und hat einen bestimmten Wert. Wenn das Signal rot ist, hat er den Wert von 2000 Hertz. So, wenn ich jetzt mit meinem Zug darüber baller, weil ich als Lokführer eingeschlafen bin, Gott bewahre, dann registriert der Fahrzeugmagnet die 2000 Hertz des Gleismagnetens und gibt eine Systemreaktion aus, und zwar eine Zwangsbremsung. Ja? Ich kann also an diesem roten Signal nicht ungehindert dran vorbei, nicht drüber fahren. So. Also, Zwangsbremsung, ich komme zum Stehen und somit hat die PZB hier gewirkt und zur sicheren Seite hin den Zug angehalten. Es gibt noch mehr Werte. An einem Vorsignal kann zum Beispiel der Gleismagnet 1000 Hertz ausgeben. Das bedeutet dann für den Zug nicht hier sofort anhalten, sondern aktiviert im Zug eine Art Bremskurve, also eine Überwachung der Bremsleistung. Wenn ich zum Beispiel an einem Vorsignal vorbeifahre, was Halt erwarten anzeigt, dann bedeutet das ja für den Lokführer, er muss jetzt bremsen, weil demnächst ein Signal kommt, vor dem er anhalten muss. Und deswegen aktiviert so ein 1000 Hertz Magnet im System quasi so eine Art Bremskurve. Man muss das noch bestätigen als Lokführer, dass man das Signal gesehen haben. Wenn man es nicht macht, gibt es auch eine Zwangsbremsung. Wenn ich zu langsam bremse, gibt es auch eine Zwangsbremsung. Aber das führt es soweit. Was ihr wissen müsst, ist, es gibt zwei Magneten, die miteinander sprechen. Und je nachdem, was man will, ja, was der Zug nicht soll, gibt es dann eine Reaktion auf diesen Magnet, weil er einen bestimmten Wert angenommen hat. Ja, bei 2000 Hertz gibt es also eine Zwangsbremsung. Bei 1000 Hertz aktiviert das im Zug eine Bremsüberwachungskurve, so nenne ich das jetzt mal. Es gibt noch einen 500 Hertz Magnet, der macht nochmal was anderes, der deckelt eine Höchstgeschwindigkeit, aber führt jetzt ein bisschen zu weit. So, na gut. Hui. Dann hoffe ich mal, dass du mit dieser blumigen Umschreibung dieser PZB zufrieden bist und alle anderen hoffe ich, dass ich nicht zu sehr überfordert habe. Jetzt sind wir vom Abstellen der Züge über die Zuglänge bis hin zum PZB-System gekommen. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr intensives Thema. Hui. Naja, es hat mich auf jeden Fall gefreut. Danke für eure ganzen Fragen und dass ich euch mal wieder hören konnte. Finde ich immer echt schön. Und wenn ihr nur Bahnhof versteht und ich eure Frage mal beantworten soll, dann schickt sie doch gerne per Sprachnachricht an den Kanal von DB Personenverkehr auf Instagram. Und dann könnt ihr euch mit etwas Glück in einer nächsten Folge hier selber mal hören. Ja, und übrigens abonnieren und bewerten nicht vergessen, weil dadurch können wir noch besser werden. Also, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss.